Vis-à-vis.
Boris, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du warst damals Reporter. Wie bist du auf die Geschichte von Noel Martin aufmerksam geworden?
Also das Ganze passierte ja am 16. Juni 1996 in Marlow auf dem Bahnhofsvorplatz. Es gab damals eine Polizeimeldung, die erstmal in die völlig falsche Richtung führte. Es war ja eine Autoverfolgungsjagd. Und in der ersten Variante der Polizeimeldung war es so, das Auto von Noel Martin, in dem noch zwei weitere britische Bauarbeiter auch schwarze Hautfarbe saßen, habe einen anderen Wagen verfolgt. Dann sei ein Unfall passiert und er sei von da an verunfallt und querschnittsgelähmt gewesen vom Nacken. Abwärts. Nach 4 Wochen, die Taz war da vor allem beteiligt, die Kollegin Barbara Bollmann, die inzwischen auch verstorben ist, hat die genauer recherchiert und festgestellt, so war das gar nicht. Und die Polizei musste es auch korrigieren hinterher. Es war nämlich umgedreht. Die Briten sind weggefahren vom Bahnhofsvorplatz und dann verfolgt worden von einem gestohlenen Auto, in dem zwei Neonazis saßen, die dann einen 7 Kilo schweren Feldstein hinten ins Fenster des Wagens der Briten geworfen haben. Daraufhin ist er abgekommen von der Fahrbahn, hat sich überschlagen, ist gegen einen Baum geknallt und dann kam die schwere Verletzung von Noel Martin zustande.
So bist du also auf ihn aufmerksam geworden und dann hast du ihn aber auch getroffen. Wann zum ersten Mal?
Das hat ein bisschen gedauert. Also das gab eine Gerichtsverhandlung. Die beiden sind ja verurteilt worden, die beiden Täter, 17 und 24 Jahre alt damals, im Dezember 1996. Und ich hatte erst Kontakt zu einem der beiden Mitfahrer, die nur leicht verletzt wurden, der in diesem Prozess als Zeuge ausgesagt hat und habe dann über den und andere Quellen Kontakt zu Noel Martin in Birmingham selber bekommen. Der hatte ja eine Odyssee hinter sich von mehreren Monaten in mehreren Krankenhäusern, 4 Krankenhäusern insgesamt und war dann wieder in Birmingham gelandet und dann haben wir irgendwann telefoniert. Und er hat dann gesagt, komm vorbei. Und dann bin ich das erste Mal 1997, glaube ich, bei ihm gewesen in Birmingham. Damals nur fürs Radio, noch nicht fürs Fernsehen. Und einen sehr beeindruckenden Mann kennengelernt, der sehr stolz war, gleichzeitig sehr gezeichnet war, der vorher sehr aktiv war, geritten ist, gut Geld verdient hat auf Baustellen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, als Verputzer unterwegs war, sich mit seiner Frau und der damaligen Freundin, später haben sie dann geheiratet, ein Haus kaufen konnte in Birmingham mit großem Garten. Und das Ganze ist dann für ihn im Prinzip zusammengebrochen mit dieser Attacke. Und die Ärzte machten ihm auch keine Hoffnung, dass es sich jemals ändern würde, hat es dann auch nicht.
Wir hören mal rein in deine Reportage von 1997.
Die oberen Geschosse seines dreistöckigen Hauses kennt er nicht mehr. Meist sitzt er mit seinem Rollstuhl im Wohnzimmer. Das heißt, eigentlich sitzt er nicht, sein bewegungsloser Körper wird vom Rollstuhl in einer sitzenden Position gehalten. Und dann scheint der 37-Jährige sich doch zu bewegen. Sein rechter Unterarm, gestützt von einer Metallschiene, schiebt sich langsam an den gelben Ball heran, der den Rollstuhl steuert. Eine optische Täuschung. Nicht der Arm bewegt sich, sondern die Schiene. Der Impuls kommt aus dem einzigen Körperteil abseits vom Kopf, das Noel in 2 harten Wochen Physiotherapie wieder millimeterweise zu bewegen gelernt hat, aus seiner rechten Schulter.
Wie hast du ihn damals erlebt?
Noel hatte für mich immer 2 Gesichter. Ein öffentliches, also er war ein Kämpfer. Und das wollte er nach außen auch sein. Das Kämpfer gegen Rassismus, gegen Neonazismus. Er wollte eine Symbolfigur sein. Das war auch, glaube ich, ein wichtiger Inhalt für sein neues Leben, was dann so immobil gestaltet werden musste. Andererseits gab es da eben auch den Menschen Noel Martin, der wahnsinnig darunter gelitten hat, dass er so gut wie nichts mehr bewegen konnte, dass er sehr sportlich war vorher. Er war abhängig komplett von Pflegerinnen. Das waren irgendwie 6 Schichten, die da nacheinander 24 Stunden sich um ihn kümmern mussten. Und wenn man dann so einen stolzen Menschen wie Noel Martin hat, der auch nicht immer einfach ist, dann ist das für ihn umso schwieriger gewesen. Und es gab viele Konfliktsituationen, wo er einfach damit gehadert hat, dass er nichts mehr selber machen konnte oder nicht mehr viel selber machen konnte. Er musste gefüttert werden. Er war immer Raucher. Die Zigarette musste ihm an den Mund geführt werden, Getränke mit dem Strohhalm gereicht werden. Das war wahnsinnig hart. Und dann kamen so körperliche Geschichten dazu, wenn er dann lange gelegen hat. Dekubitus, Druckstellen und so weiter. Dann konnte er tagelang gar nicht mehr aufstehen, hat auch viel Zeit im Krankenhaus verbringen müssen hinterher. Wenn man diese körperliche Entwicklung sieht und vorher so aktiv war, dann leidet man darunter und das hat er auch getan.
Du hast Noel Martin mehrere Male über Jahre dann getroffen, zusammen auch mit einer Fernsehkollegin. Ihr seid auch ausgezeichnet worden dafür mit einem Journalistenpreis. Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen, den eben nicht nur das eine Mal zu treffen, sondern dann über Jahre zu begleiten?
Einerseits, weil er mich wahnsinnig beeindruckt hat als Mensch. Zum Zweiten, weil ich überzeugt war, und das war ich nicht alleine. Da gab es noch einen Kollegen vom Tagesspiegel, Frank Jansen, der das bei dem ähnlich gelagerten Fall, der kurz danach passierte, in Trebin genauso gemacht hat mit dem Opfer damals, der zusammengeschlagen wurde von Neonazis mit einem Baseballschläger, Orazio Gianblanco, inzwischen auch verstorben. Frank hat ihn auch immer besucht, jedes Jahr. Und wir haben beide öfter darüber geredet und wir waren beide sicher, wir müssen diese Opferperspektive hochhalten. Wir können die Berichterstattung nicht so machen, wie es in den Baseballschlägerjahren oft war, täterorientiert. Deswegen haben wir Noel immer wieder besucht. Insgesamt war ich, glaube ich, 6-mal bei ihm, mehrere lange Filme über ihn gemacht und es war immer ein wahnsinnig herzlicher Empfang bei ihm. Am Anfang war er sehr froh über die Resonanz, die aus Deutschland kam. Spendensammlungen, auch viele Briefe, die er bekommen hat, die haben ihn immer hochgehalten und immer bestärkt. Macht diesen Kampf weiter. Und irgendwann, als wir dann da waren, das war dann schon viele Jahre danach, war dann sehr deutlich, dass das so ein bisschen abgenommen hat. Da hat er dann irgendwann so einen Satz gesagt wie, naja, irgendwann entwickeln die Leute sich auch weiter, bekommen Familien, ziehen woanders hin. Und dann ist Noel Martin für sie vielleicht nicht mehr so wichtig wie in den Anfangsjahren nach dem Anschlag. Das heißt, es wurde ein bisschen einsamer um ihn. Aber das war für ihn auch nicht einfach, weil er eben in diesen Rollstuhl gezwängt war.
Die Atmosphäre damals in den 90er Jahren in Brandenburg, du hast das Stichwort Baseballschlägerjahre gerade schon genannt. Wir hören mal rein in das Programm von Inforadio, um so ein bisschen zurückzukehren in die Zeit.
Inforadio. Die jüngsten Überfälle auf Ausländer durch Rechtsradikale in Brandenburg haben sowohl bundesweit als auch im Ausland für erregte Diskussionen und Proteste gesorgt. Innenministerium und Verfassungsschutz versuchten daraufhin zu beschwichtigen, von einer neuen Welle rassistischer Gewalt könne in Brandenburg keine Rede sein. Thomas Rautenberg.
CDU-Fraktionschef Peter Wagner lastete der Landesregierung einen Großteil Mitschuld an den jüngsten Übergriffen in Trebin, Potsdam oder aber der Uckermark an. Noch immer, so Wagner, würden Straftäter auch in Brandenburg mit Samthandschuhen angefasst. Gerichtsurteile seien nicht abschreckend genug. Polizei und Verfassungsschutz machten zwar den schlagenden Mob aus, die rechtsradikalen Denker aber, die zu solchen Gewalttaten anstiften, gingen der Justiz zumeist durch die Lappen.
Wie hast du die Atmosphäre erlebt in Brandenburg zu der Zeit?
Politisch war das schon so ähnlich, wie wir es eben gehört haben. Also es brauchte ganz viele dieser Anschläge, bis die Brandenburger Landesregierung irgendwann eingestanden hat, wir haben hier ein Problem. Und eine der ersten, die damals gesagt haben, wir haben eins, war die damalige Ausländerbeauftragte Almut Berger. Die hat gesagt, und das war sehr umstritten damals, wir müssen realisieren, dass das Jugendliche sind, das war eine Jugendbewegung, eine richtige, in den kleineren Orten in Brandenburg, die der Meinung sind, sie vollstrecken den Willen einer Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung in diesen Orten. Das wollten viele in der Landesregierung damals überhaupt nicht wahrhaben. Und dann eben auch angefangen hat, zum Beispiel die mobile Beratung gegen Rechts, die es damals ja gab, auch zu beauftragen, Studien zu machen, die Jugendklicken zu interviewen, zu gucken, was kann man für Strategien dagegen entwickeln und ihnen erklären, dass das, was da passiert ist, eben menschenverachtend und menschenfeindlich ist. Das hat lange gedauert, dann ist auch gegengehalten worden mit tolerantem Brandenburg und so weiter. Aber der Prozess bis dahin war ein schwieriger und steiniger.
Jetzt hast du ja gerade schon angefangen zu erzählen, dass sich das über die Jahre auch geändert hat, wie Noel Martin auf sein Leben geguckt hat. Eine der späteren Reportagen, da schildert er, dass er nicht klein beigeben will, dass er zurückkommen will, dass er zum 5. Jahrestag des Anschlags wieder da sein will in Malo. Also das, was du eben ja auch geschildert hast, dieses Kämpferische, hat er dann auch gemacht. Er ist zurück nach Malo. Es gab eine Demonstration und wir können mal hören, wie er dann da auf der Bühne spricht.
Ich war glücklich, dass sich so viele Menschen gegen Rassismus ausgesprochen haben. Sicher, es hätten mehr sein können, aber ich war für die Maloer froh, dass so viele Leute da waren. Menschen, die ihnen gezeigt haben, dass sie keine Angst haben müssen und dass sie nicht allein sind im Kampf gegen diese schreckliche Krankheit, die man Rassismus nennt.
Dass er da zurückgekommen ist, 2001 nach Malo, das war nicht sein einziges Engagement, sondern er hat auch eine Stiftung gegründet. Erzähl mal, wie das kam.
Also er hat sich mehrere Ziele gesetzt nach dem Anschlag. Das eine war so ein 10-Jahres-Pakt mit seiner damaligen Freundin Jackie Shields. Diese 10 Jahre hatte er nicht mehr. Sie starb im Jahr 2000 an Krebs. Kurz davor hatten sie noch geheiratet. Das zweite Ziel, was die beiden auch verbunden hat, war eben so eine Stiftung zu gründen für den Jugendaustausch. Kinder, Jugendliche aus Marlow-Blankenfelde sind nach Birmingham gefahren, umgekehrt genauso. Noel hat dann immer wieder gesagt, eigentlich will er, dass die richtigen Hardcore-Neonazis da auch mal hinkommen. Das war schwierig zu organisieren. Trotzdem war er sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Ist immer wieder getroffen worden. Also auch die Marlower Jugendlichen, die hingekommen sind, die haben ihn immer getroffen vor Ort. Er konnte ja nicht kein zweites Mal zurückkommen nach Marlow. Umgekehrt ging die Reise eben auch. Und es geht bis heute weiter. Gleichzeitig hat er eine zweite Stiftung gegründet in Birmingham selber. Und diese Stiftung fördert zum Beispiel jamaikanische Jugendliche, was Schulchancen angeht. Das hat auch geklappt, dass das nach seinem Tod weitergegangen ist.
Es gibt ja diesen Satz des Tagesthemen-Moderators Hans-Joachim Friedrichs, macht ihn nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Gelingt einem das, diese journalistische Distanz zu halten? Du sprichst von Noel, sprichst ihn mit Vornamen an, wenn du von ihm erzählst. Ist dir das gelungen? Wie guckst du da jetzt journalistisch drauf?
Es ist schwierig. Jemand, der so schwer gezeichnet ist, der muss sich erstmal öffnen. Und da muss man ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und natürlich haben wir uns geduzt. Das ist im Englischen sowieso einfacher, da gibt es kein Sie. Wir haben auch Privatkontakt gehabt die ganze Zeit. Bis kurz vor seinem Tod. Trotzdem sind wir auch immer nach Marlow gefahren, wenn wir diese Reportagen gemacht haben. Der spätere Bürgermeister ist ganz anders mit der Situation umgegangen als der damalige Bürgermeister. Auch das haben wir alles dargestellt. Aber wichtig war uns, und ich finde, das ist auch in Ordnung, dass wir ihn nicht vergessen wollten und dass wir darstellen, was das mit ihm macht. Da gab es ja dann viele Geschichten, die noch passiert sind. Er hat Sterbehilfe angekündigt, ist dann davon zurückgetreten. Also mir war wichtig, dass man sein Schicksal nicht vergisst. Und ich glaube, das kriegt man schon überein mit dem Satz von Hans-Joachim Friedrichs. Man macht sich nicht gemein, aber man sorgt trotzdem journalistisch dafür, dass jemand nicht vergessen wird, der Opfer eines solchen Anschlags geworden ist.
Vielen Dank, Boris.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.